So, hallo und herzlich willkommen bei Formquelle zum heutigen Podcast. Diesmal begrüße ich ganz herzlich Inken Schmitz,
Hallo.
die bei uns nahezu jeden Sportbereich anleiten kann und anleitet. Also Tabata, gerade eben zum Beispiel auch Rückenfit und Yoga, aber darüber hinaus noch ganz viel mehr macht. Und darüber möchten wir heute gerne mehr erfahren. Deswegen hallo, liebe Inken, und stell dich bitte selber mal kurz mit allem, was dir wichtig ist, vor.
Ja, hallo zusammen, ich bin die Inken. Und ja, ich bin Lehrerin für Yoga, aber auch Trainerin für Rückenfitness, wie der Björn gerade schon gesagt hat, für Tabata, also für eigentlich nahezu alle Fitnesskurse. Und das mache ich auch wirklich mit voller Leidenschaft. Das macht mir sehr viel Spaß und ja, auch den Leuten, mit denen ich trainiere meistens. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ja, ansonsten bin ich Gesundheitsmanagerin. Das heißt, ich befasse mich nicht nur mit dem Thema Training, sondern auch mit dem Thema Ernährung. Ja, ganzheitliche Gesundheit und so weiter, alles was dazugehört und ja, mache das jetzt schon seit einigen Jahren, bin da wirklich so sicher in diesem Beruf jetzt, dass ich mich total gefunden habe und halt, wie gesagt, einfach meine Leidenschaft verbreiten möchte und das mit gerne mit vielen Menschen auch teilen möchte und ja, ich glaube, das gelingt mir bisher ganz gut und eben Thema Training, Ernährung, das ist eigentlich so das, worauf ich mich dann auch fokussiert habe und ich denke, die kommen wieder raus, ist dann auch letztendlich das, was mir am meisten Spaß macht und wo man auch viel Erfolg mit haben kann und ja, eben mit vielen Leuten auch zusammenarbeitet. Und das ist eben so das Schöne daran, man hat immer Kontakt zu Menschen und ja, einfach diese ganze Geschichte, Thema Gesundheit, Training, Ernährung, das ist wirklich so, ja, so ganzheitlich und einfach sehr erfüllend für mich.
Das ist ja genau der Ansatz, den wir auch bei Formquelle verfolgen, diese Ganzheitlichkeit, dass wir eben nicht nur den Sport- und Bewegungsbereich für sich alleine sehen, sondern eben auch die geistig-seelische Komponente und eben auch die Möglichkeiten der Unterstützung, die man gerade über die Bereiche der Ernährung eben auch in Angriff nehmen kann. Deswegen auch da, man merkt dir das tatsächlich, die Begeisterung immer wieder an, mit der du dabei bist, mit der Offenheit, mit der du deine Elemente und dein Wissen auch vermittelst. Und deswegen sind wir auch ganz froh, mit dir bei Formquelle zusammenzuarbeiten. Und wie ist denn für dich der erste Kontakt zum Sport gewesen, beziehungsweise wo hast du gemerkt, das kann für dich auch ein Bereich sein, den du nicht nur als Hobby, sondern eben auch als Beruf betreiben möchtest? Und wie ist da dein Werdegang gewesen?
Ja, sehr gut und spannende Frage. Also tatsächlich habe ich schon ja im frühen Kindheitsalter sehr viel draußen gemacht, mit der Familie sehr viel Sport gemacht, also auch eine sehr sportliche Familie gehabt, bin da irgendwie dann so in den ersten Kontakt gekommen, aber habe mir da natürlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich das mal beruflich machen möchte. Und das kam dann eher so mit der Zeit. Ich habe selber Lebensmittelallergien. Wodurch ich meine Zeit lang wirklich so ein paar Probleme mit einem aufgeblähten Bauch hatte. Vielleicht kennt das auch der ein oder die andere von euch. Und dadurch habe ich mich dann mit dem Thema Ernährung noch mal mehr befasst. Und dann wurde das immer so ein bisschen, ja, vervollständigt das Ganze, der Sport, dann kam die Ernährung dazu aus eigenem Interesse. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, als ich auch mal offen angefangen habe, darüber zu sprechen, dass es mir so ging, wie es mir eben zu der Zeit ging, dass es ganz vielen Menschen eigentlich so geht. Und dieses offene Ansprechen hat mich dann eben, wie gesagt, zu ganz interessanten Gesprächen geführt und die wiederum dazu, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einem bestimmten Punkt vielleicht weiter als manch anderer und ich möchte da vielleicht helfen und ja, da ist dann so die Idee in mir gewachsen, das dann auch beruflich umzusetzen und ja, deswegen habe ich das dann auch so eingeschlagen, diesen Weg, ne? Also Leuten halt auch zu helfen, eigenes Wissen weiterzugeben und aber auch irgendwie selber immer weiter daran aufzuwachsen.
Ja, ich selber habe ja auch den Weg des oder der Sportwissenschaften hinter mir. Und da man das als Hobby gewohnt ist zu betreiben, habe ich zumindest festgestellt, dass man viele Dinge eigentlich für selbstverständlich nimmt, die es aber, glaube ich, für tatsächlich ganz viele gar nicht so sind. Ne? Nach dem Motto, wie kann man wirklich Training planvoll angehen, wie kann man die Komponente Ernährung dort noch mit einbringen und wie ist es einfach auch, den Körper an sich wahrzunehmen und auf die Wahrnehmung dann eben auch zu reagieren und sie nicht einfach hinzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so und ich muss damit leben. Na, und ich glaube, da wirklich Hilfestellung zu geben, das ist vielen gegenüber einfach ein großes Geschenk. Und deswegen sind es einfach faszinierende Inhalte, die ich bisher auch von deiner Seite mitbekommen habe. Und gerade in der Hinsicht machst du ja auch den Sport durchaus in einer Art und Intensität, die für viele über das Normale hinausgeht. Denn du hast ja unter anderem auch einige Marathon schon vollendet. Wie ist da der Weg für dich gewesen? Denn das ist ja über dieses ein oder zweimal eine Stunde Sport in der Woche weit hinausgehend.
Ja, das stimmt. Genau. Also, wie gesagt, Laufen habe ich schon irgendwie durch meine Mutter viel mitbekommen damals und dann bin ich auch beim Leichtathletik gewesen als ja, Jugendliche und irgendwann habe ich halt so für mich herausgefunden, dass Laufen für mich halt mehr als Sport ist, sondern auch wirklich ja, abschalten, an der frischen Luft sein und also ich laufe auch wirklich eher draußen als irgendwie im Fitnessstudio, ab und an mal, vielleicht wenn man mal keine Lust auf schlechtes Wetter oder wenn irgendwie Sturm ist, aber wirklich eigentlich nur Ausnahme, also normalerweise bin ich immer draußen und das war wie gesagt schon in meinem Jugendalter immer der Fall und ich habe halt einfach, wie gesagt, diesen sportlichen Charakter dahinter, klar, würde ich glaube ich lügen, wenn ich das jetzt verneinen würde, aber auch diesen ja, diesen Mentalitätscharakter dahinter, dass man halt einfach entspannen kann, also ich in dem Fall. Und ich glaube, da muss auch jeder für sich so seine Sportart finden, wo man wirklich sich dann total ja, fallen lassen kann und neben dem Sport auch noch so einen richtigen Ausgleich findet. Und ja, das ist eben bei mir das Laufen. Und dahingehend habe ich dann natürlich irgendwann auch Ambitionen entwickelt. Klar, man hat gemerkt, okay, man ist gut im Training, man möchte vielleicht auch mal die Leistung irgendwie abrufen an einem bestimmten Event. Und da bin ich dann mit damals 10 Kilometer Läufen gestartet. Mhm. Und ja, dann wollte ich dann doch mal ein bisschen länger laufen. Dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Habe aber auch immer, sage ich mal, dafür trainiert. Also nicht aus dem Stegreif irgendwas gemacht. Das würde ich auch eigentlich keinem empfehlen, weil das ist einfach für den Körper auch irgendwo ungesund. Also wirklich mir immer Zeit genommen, mir da gar keinen Druck gemacht und dann einfach wirklich diesen Spaßfaktor irgendwo mit reingenommen und die Ambition in so einen Topf gemischt. Und dann ist halt eben der Halbmarathon irgendwann da gewesen, weil ich gesagt habe, ja doch, das könntest du jetzt eigentlich mal in Angriff nehmen. Hab dann da viele Erfahrungen, viele tolle Erfahrungen sammeln können und auch viel mit, ja, diesem Disziplincharakter so ein bisschen gelernt, dass man auch wirklich für was, für Tag X dann in dem Fall trainieren muss. Mhm. Ja, dadurch dann auch irgendwann gesagt, okay, nächste Herausforderung ist dann wirklich der Marathon, die ganze Distanz. Und das war auch wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, wobei ich sagen muss, dass ich aus dem Hintergrund heraus, dass ich ja auch Gesundheit studiert habe, sagen würde, dass es jetzt nicht so gesund ist, immer Marathonstrecken zu laufen, einfach für die Gelenke und so weiter. Man läuft ja hier in unserer Umgebung eigentlich auch immer auf Asphalt, was ich sowieso nicht immer empfehlen würde. Und deswegen ist so Marathon eigentlich einfach mal so eine Challenge. Aber jetzt so für dauerhaft würde ich das jetzt auch nicht machen. Aber diese Ambitionen kamen eigentlich so mit der Zeit, ne? Also das hat sich so entwickelt. Und was mir aber ganz wichtig dabei auch ist, ist, dass der Spaßfaktor immer bleibt. Also sobald man merkt, dass man halt einfach zu verbissen an die Sache rangeht. Ich glaube auch, dass das kontraproduktiv für die Leistung ist. Ich glaube daran, dass das irgendwie auch was mit dem Kopf zu tun hat, weil jeder, der läuft, weiß, wenn man mal einen Halbmarathon oder einen Marathon läuft, da muss man im Kopf auch dabei sein und dass die letzten Meter, die letzten Kilometer sind eigentlich alles Psyche, die dich da halt wirklich durchziehen und sind die Beine eigentlich dann zweitrangig, ne? Und dieses Mentale und Körperliche zu vereinen, um da aber auch Spaß dran zu haben, ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ich glaube auch, dass da ganz vieles bei war, was ja für den Umgang mit Sport ganz elementar ist. Einerseits, glaube ich, ist auch da zu sagen, die Dosis macht immer das Gift. Also zu viel kann auch da schädlich sein und ja. Vor allem keine strukturierte Vorbereitung auf so etwas. Ne? Wo viele sagen, ich will einmal nur einen Marathon schaffen, das vielleicht in der Vorbereitung echt schleifen lassen und sagen, okay, ich laufe jetzt einmal im Oktober in Köln und schleppt mich irgendwie über die Ziellinie. Ich glaube, da ist der Faktor, dass man den Körper damit auch schaden kann, einfach auch absolut zu beachten. Ne?
Definitiv.
Aber, wie du schon sagst, immer natürlich auch das ja das Ziel, was man dabei hat. Und ich glaube, das ist auch wieder der Transfer, der möglich ist aus dem Sport in den privaten und beruflichen Bereich. Ne? Dass man sich in vielen Bereichen einfach ein Ziel setzen sollte auch. Und da eben zu überlegen, wie kann ich da hinkommen, damit eben eine Struktur und ein System zu schaffen. Und das, glaube ich, kann der Sport sehr gut in alle anderen Lebensbereiche eben auch hinüberbringen. Und deswegen ist natürlich der Marathon als ein Ziel wirklich, was nicht jeder aus dem Stegreif zumindest schafft, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ich glaube auch, den Ehrgeiz damit reinzubringen, ist gar nicht verkehrt. Ne? Denn dieser Antrieb, und jeder hat einen anderen Antrieb, da aber zu finden, zu sagen, okay, für diese Regelmäßigkeit, für diese Disziplin, wie du sie auch genannt hast, die man dafür braucht, glaube ich, ist das auch ein sehr guter Antrieb, den man mitunter sogar auch braucht. Denn sonst ist wahrscheinlich dieser Berg, der vor einem liegt, wahrscheinlich auch etwas zu groß, oder?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also dieses Ziel einfach und dieser Transfer auch, ich denke, das ist auch für mich wichtig gewesen in dem Fall. Und diese Struktur, die man einfach hat, das dann auch auf andere Bereiche zu übertragen. Also wie du es gerade gesagt hast, eigentlich sehr zutreffend. Ne? Mhm. Also das kann man schon übertragen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Diese Zielstrebigkeit, diese Struktur, die man gewinnt, die kann man ja letztendlich, das ist ja eine Art Erfahrung, die man sammelt und die kann man wiederum woanders dann auch ausleben oder taktisch dann auch anwenden. Ne? Das ist eigentlich
Total.
Sehr wertvoll.
Ja, und auch was du genannt hattest, den Ausgleich, den man darüber erfährt, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und so habe ich bisher das in eigenen Erfahrungen erlebt, aber auch von anderen gehört, die das noch intensiver betrieben haben, dass eben das Laufen auch über eine lange Zeit ja etwas sehr Beruhigendes, Entspannendes, wenn nicht sogar Meditatives hat, ne? Denn wenn man sich auf einen Marathon gerade auch vorbereitet, dann ist das ja mit einem 10, 20, 30 Minuten Lauf nicht getan, als ein kleiner Step zwischendurch vielleicht, aber dann irgendwann geht man ja doch in die längeren Distanzen und dann wird man automatisch merken, wie vielleicht auch die Gedanken zur Ruhe kommen, dass man eben in seinen Rhythmus eben findet und damit aber auch den Ausgleich halt über den Ansatz der Bewegung eben schafft, dass man dabei aber auch merkt, dass eben der Kopf, die Gedanken, vielleicht aber auch Geist und eben Seele damit zur Ruhe kommen können.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch das, was ich so ein bisschen meine mit, dass ich beim Laufen gut abschalten kann. Ne? Also dieses Meditative würde ich direkt unterschreiben, weil es halt einfach wirklich, ich meine, da muss man erstmal reinkommen. Ne? Gerade am Anfang, wenn man neu anfängt, dann ist man vielleicht einfach auch noch sehr erschöpft nach Laufeinheiten XY, sei es jetzt eine kleine Distanz oder auch eine längere, je nachdem, was man da anstrebt. Aber irgendwann, wenn man wirklich den Laufsport einfach so passioniert macht, dann ja, dann findet man da auch ein Stück weit, obwohl es ja sportlich und körperliche Anstrengung ist, zur Ruhe. Und das ist eigentlich das, was ich am Laufen sehr schätze. Und diese frische Luft dabei, einfach dieses wirklich mal in den Wald gehen, einfach wirklich mal abschalten. Ich denke, das ist auch gerade in der heutigen Zeit einfach ein super Tool. Ne?
Ja. Ja, wo wir das allgegenwärtige Thema der körpereigenen Abwehrkräfte des Immunsystems eben auch schon angesprochen haben, dass man das damit natürlich auch immens unterstützen kann. Wenn, wie gesagt, hier die Dosierung natürlich auch richtig ist, aber ich glaube auch gerade die Bewegung an der frischen Luft, moderates Ausdauertraining in Kombination mit guter Ernährung wahrscheinlich das Beste, was man dort machen kann. Und das ist ja auch dein Thema, dass du versuchst, da den Brückenschlag zu schaffen zwischen eben Sport und Ernährung, um dort eben zu gucken, ganzheitlich für den Körper letztlich auch Gutes zu tun, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also die Kombination muss eigentlich meiner Meinung nach immer mit Ernährung sein, weil ich glaube, jeder kennt das, wenn man viel Sport macht, sollte man sich auch dementsprechend auch gut ernähren, eben auch nicht zu wenig essen. Ja, auch das ist ein Thema, dass man da einfach auch weiß, wenn man Sport macht, braucht man auch vielleicht ein bisschen mehr Energie im Körper, einfach mit dem Körper arbeiten, nicht gegen den Körper. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Thema und dann einfach da wirklich ausgewogen auch die Ernährung mit einzubinden, auf jeden Fall.
Okay, nochmal, um vielleicht gleich auf das Thema gleich einzugehen, hast du aber ja davon gesprochen, wie sich die letzten Kilometer deines gerade ersten Marathons angefühlt haben. Für denjenigen, der vielleicht das Ziel auch verfolgt, wie würdest du das Gefühl beschreiben, als du deinen ersten Marathon vielleicht sogar auch noch in einer ungefähren Zeit, die du dir vorgenommen hast, geschafft hast? Womit ist das vergleichbar oder wie würdest du das darstellen?
Ja, also das ist auch eine sehr spannende Frage tatsächlich, weil ich muss auch gerade erstmal schmunzeln, weil das ist einfach ein Gefühl. Ich würde das jetzt schwierig vergleichbar irgendwie erklären können, aber es ist ein Gefühl, wo man einfach merkt, man hat halt wirklich auf diesen Tag hin gearbeitet, im Sinne von, dass man ja Spaß dabei gehabt hat, aber natürlich auch ein paar Läufe gehabt hat, wo man wirklich sich auch durchkämpfen musste. Ja, also diese Disziplin wieder so ein bisschen mit dabei war, diese Motivation. Und wenn man dann einfach auf den letzten Metern Richtung Ziel ist, zum einen hatte ich auch einen sehr schönen ersten Marathon, wo auch wirklich viele Leute da waren und die haben dann auch wirklich die Atmosphäre einfach wunderbar gemacht. Das Wetter war schön, ich kann mich noch dran erinnern. Und da kommt erstmal durch diese externe Atmosphäre viel auf einen zu, finde ich, an positiven Energieströmen, was einen einfach schon mal zum Lächeln bringt. Aber wenn man halt auch merkt, okay, man ist dankbar für das, was der Körper gerade mit einem zusammen im Kopf so geleistet hat, dann kommt man da wirklich an. Und also ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall gestrahlt habe wahrscheinlich wie die Sonne selbst und dann wirklich im Ziel. Ich weiß auch noch, meine Mutter war auch dabei. Das war auch für mich sehr bedeutend und hatte mich dann auch noch gerufen und applaudiert. Und dann sind mir sogar wirklich ein paar Tränen gekommen. Ich bin aber auch ein sehr emotionaler Mensch, muss ich dazu sagen. Und ich fand das einfach, ja, es war einfach berührend, ne, dass man wirklich gedacht hat, ja, jetzt hat man es auch geschafft. Und klar, anstrengend war es auf jeden Fall auch. Aber das vergisst man dann immer für den Moment, weil man halt wirklich denkt, so ja, da ist jetzt gleich das Ziel, die Leute sind da, das Wetter stimmt. Man hat einfach einen Marathon geschafft. So, ne? Und das war ja wirklich jetzt nicht von heute auf morgen entschieden, sondern man hat sich ja lange darauf vorbereitet und dann auch wirklich nach der langen Vorbereitung zu sehen, okay, man hat es jetzt wirklich geschafft. So dieses Realisieren, in dem Moment. Und ja, es war ein Gefühl von, wenn ich es jetzt mal drei Wörtern beschreiben müsste, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja, Freude, auf jeden Fall sehr emotional, ne? Also ganz, ganz viele Gefühle auf einmal und eben auch irgendwo stolz auf sich selber zu sein, dass man das wirklich dann bis dahin auch geschafft hat.
Ja, das glaube ich. Und das ist ja auch mit in den Bereich hineinstrahlend, was Selbstwert und Selbstliebe betrifft, das dann tatsächlich für sich auch mitzunehmen und zu sagen, hey, das habe ich geschafft. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich wahrscheinlich ganz andere Sachen auch noch. Ist, glaube ich, ein ganz bedeutsames Element davon. Und so wie du es gerade geschildert hast, habe ich das ein oder andere Mal Gänsehaut bekommen, weil ich gerade vor großen Leistungen und auch gerne im sportlichen Bereich einfach auch größten Respekt habe. Und ja, das zumindest durch deine Erzählung auch ein Stück weit habe ich es nachvollziehen können. Und für mich ist es tatsächlich, auch wenn ich jetzt mit 44 Jahren nicht mehr der Jüngste bin, aber doch etwas, was ich immer mal sage, was ich gerne nochmal schaffen würde, wo ich dann vielleicht aus diesen Erzählungen heraus mir jetzt das Vorhaben für die nächsten Jahre dann doch nochmal gezielter dann auf den Plan nehme, aber vielleicht manch ein anderer dann auch dazu ja neue Motivation erfahren hat, das Ziel in Angriff zu nehmen. Denn ich glaube, das, was man da wiederum an körpereigenen Prozessen in Gang setzt, das ist einfach ein Geschenk, was man sich nicht kaufen kann. Und ich glaube, dieses, was man davon mitnimmt, auch das Gefühl der Stärke, kann man vielen Menschen wahrscheinlich nur raten.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das kann man für sich mitnehmen, fürs Leben und auch wieder auf andere Bereiche übertragen. Ja. Ne? Das ist einfach ein sehr schönes Erlebnis gewesen, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Aber nochmal wieder auf die Ernährung kommt. Welche Art der Ernährung hast du für dich als die beste herausgefunden und würdest du dann auch sagen, hat deinen sportlichen Ehrgeiz als solches mit unterstützen können?
Also über die Jahre hat sich das recht gut verändert. Also früher, als ich mit dem Sport angefangen habe, da war das noch sehr auf diesen Charakter hingetrimmt, dass man möglichst clean, sage ich jetzt mal, isst und möglichst den Körper demnach auch formen kann. Also war so dieses Optische so ein bisschen mehr im Vordergrund. Und irgendwann hat das dann im Nachhinein jetzt zum Glück auch nachgelassen, weil ich auch mich auch mehr mit ganzheitlicher Ernährung beschäftigt habe, auch mehr damit beschäftigt habe, wie gesagt, mit dem Körper zu arbeiten, nicht gegen den Körper. Und ich denke, da bin ich dann auf den Weg gekommen, den ich auch heute noch weiter so ja unterstützen würde und auch vollziehe, sage ich mal, dass man sich eben wirklich halt ausgewogen ernährt. Also, dass man auf nichts verzichten muss. Klar, man muss an der einen oder anderen Stelle, um dem Körper was Gutes zu tun, auf manche Dinge verzichten in dem Maße. Also, da macht wieder die Dosis auch das Gift. Aber man soll sich auch, finde ich, nichts verbieten. Und diese Kombination wirkt dann auch wieder auf den Geist, also auf die Psyche. Und der Körper funktioniert nun mal also als physisch, aber auch als psychisches ja, System. Und ich finde, da muss man so einen Einklang schaffen und das eben auch mit der Ernährung dann unterstützen. Und deswegen ist so die beste Ernährungsweise für mich eigentlich eine ausgewogene Ernährung. Ja, viel Gemüse, gesunde Lebensmittel, viel auf natürliche Lebensmittel. Also ich bin nicht so ein Fan von ganz viel Industriezucker zum Beispiel oder ganz viele Fertigprodukte. Klar, das kommt auch mal vor. Wie gesagt, da kommen wir wieder auf das Thema, nicht wirklich dieses Verzicht in den Vordergrund stellen, aber wirklich dann doch darauf zu achten. Und das macht mir auch Spaß, wenn ich ehrlich bin. Also da muss ich mich gar nicht extrem für anstrengen. Dann auch darauf zu achten, natürliche Lebensmittel mit in meine Ernährung zu integrieren. Und ich finde, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann geht das eigentlich auch von der Hand. Und dann ist das auch gar keine Aufgabe mehr oder gar keine Challenge, sondern da macht man das gerne. Und eigentlich auch die Leute, mit denen ich das mal zusammen so ein bisschen umgestellt habe in meiner Ernährungsberatung, die haben mir auch alle das Feedback gegeben, ja, hey, jetzt habe ich mich dann tatsächlich mal damit beschäftigt, weil viele beschäftigen sich immer sehr oberflächlich damit. Aber wenn man es dann wirklich mal umgesetzt hat, dann kommt man auch auf den Geschmack, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch. Und ich denke, dass dabei auch ja die Planung und Organisation mit eine Rolle spielt. Ne, die meisten mit dem, was sie wahrscheinlich zu Hause haben und sich einkaufen, sprich Einkaufsverhalten dann auch an den Tag legen, werden das wahrscheinlich wirklich von dem Ansatz, wie sie das umsetzen können, schwer nachvollziehen können. Aber ich glaube, wahrscheinlich mit einer Unterstützung wie durch dich, wenn man dort mal sagt, okay, wenn man das und das zu Hause hat, kann man sich tatsächlich auch auf sehr bewusste und wahrscheinlich auch pflanzlich vollwertige Art eben ein Essen, was total lecker ist, was mitunter viel abwechslungsreicher auch, was den Geschmack beinhaltet, sein kann. Und dabei eben aber auch jede Zutat einem bewusst ist, was bei Fertigprodukten einfach kaum der Fall sein kann. Und dort eben auch das Bewusstsein dafür da ist, was man dem Körper eben zufügt. Ne? Und dass man dort ja einfach auch wirklich eine Freude dran entwickeln kann und auch eine Lust verspürt, einfach mal neue Dinge zu probieren und zu gucken, wie die auch vertragen werden und letztlich auch, wie sie schmecken. Beim Essen geht es ja auch ganz viel um Geschmack und Genuss auch mit dabei, oder?
Definitiv. Ja. Also Ernährung und Essen ist auf jeden Fall viel mit Genusscharakter zu tun. Und ich finde auch, nicht jedem schmeckt ja auch das Gleiche. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hingehen und ja, jeder Person das Gleiche an die Hand geben, sondern man muss sich da auch individuell mit beschäftigen, jetzt in der Rolle als Ernährungsberater, aber auch für sich selber, wenn man jetzt sagt, man möchte was machen, man möchte was umstellen, man möchte sich vielleicht ja einfach gesünder ernähren, dass man dann auch einfach erstmal guckt, was schmeckt mir eigentlich. Und ich finde, das ist ganz wichtig und da sollte man auch immer dann einfach das Richtige für sich finden und damit dann sozusagen auch ja genüsslich leben können und dass das Essen auch schmeckt, weil ich meine, jeder weiß es, wenn man einem irgendwas vorschreibt und es ist eigentlich gar nicht deren Geschmack, dann wird es auf Dauer nicht durchsetzbar sein und es soll ja auch nicht sein, dass man sein Leben lang eine Diät vollzieht, sondern man soll ja eine Ernährungsweise finden, davon bin ich überzeugt, die man auch langfristig umsetzen kann und ob man dann damit mal abnimmt oder vielleicht mal zunehmen möchte, je nachdem, was auch Ziel ist oder das Gewicht zu halten, das kann man dann immer noch mal schauen, aber da erstmal so die richtige ja, Art und Weise zu finden.
Ja. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, dass man eben keine kurzzeitige Diät in Angriff nimmt, sondern wirklich den Weg dazu findet, für sich eine Form der Ernährung ja dann letztlich auch ja zu finden, um damit einfach zufrieden zu sein. Wie du sagst, keinen Verzicht zu verspüren und ja einfach, dass keine Anstrengung für einen bedeutet. Also bei mir selber ist es persönlich auch so, dass ich tatsächlich schon viermal in meinem Leben einige Kilo habe abnehmen müssen, aber die waren dann tatsächlich in den alten Essensmustern auch schnell wieder drauf und habe das jetzt seit gut anderthalb Jahren wirklich komplett verändert und erlebe dann aber immer mal wieder die Frage, ob es nun von meinen Kindern ist oder aus dem Bekanntenkreis, willst du dir nicht mal was gönnen, ne, um mal wieder quasi das zu essen, was man von früher gewohnt ist. Und dieses Gefühl habe ich tatsächlich überhaupt nicht, sondern es ist für mich eigentlich normal geworden, sich so zu ernähren und mir fehlt nichts. Und auch das, was du meintest, glaube ich, ist ganz wichtig, in den Körper hineinzuhören und zu schauen, wo ist jetzt das Verlangen nach da, was braucht der Körper anscheinend, ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, um eben zu sehen, wo ist der Bedarf jetzt gerade und wie kann ich den decken.
Ganz genau. Und ich denke, das sollte ja von viel mehr Leuten, sag ich mal, das Ziel sein, langfristig damit selber einfach glücklich zu sein. Und gerade auch der Aspekt, dass man oft von außen gefragt wird, das kenne ich natürlich auch. Und ich finde, das ist immer so eine Sache, man muss mit sich zufrieden sein. Und die Leute um einen herum, wenn man das ausstrahlt, dann sind die meistens dann auch damit d'accord und dann werden die Fragen auch weniger. Ne? Ich meine, wenn man sich gerade so dahingehend erstmal umgestellt hat, dann kommen die Fragen natürlich. Und das mag auch das ein oder andere Mal vielleicht so ein bisschen so sein, so habe ich mich zumindest damals gefühlt, sich rechtfertigen zu müssen. Aber das geht dann irgendwann weg, wenn man sich wirklich damit identifiziert hat, weil man dann halt auch wirklich sagt, hey, das ist meine Ernährung, das ist mein Körper, mir schmeckt das super. Und eventuell überzeugt man sogar noch Freunde, die dann auch sagen, ach doch, schmeckt dann doch ganz gut so. Und das finde ich einfach schön und ich finde, da muss man so mit sich wirklich zufrieden sein. Und das hat ja dann auch wieder was mit dem Thema Selbstliebe zu tun und Akzeptanz und auch nicht immer so viel bei anderen schauen, sondern wirklich bei sich bleiben. Und das ist eine schwierige Challenge, das sagt sich jetzt leicht, aber das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, da kann man hinkommen und das ist dann einfach wirklich fürs Leben, finde ich, eine sehr entspannte Art, dann weiterzumachen, weil das, wenn man sich einmal gefunden hat, dann ist man sicher so.
Ja, das glaube ich dir gerne, denn wahrscheinlich sprichst du vor allem damit ja auch vegetarische oder vegane Ernährungsformen an, die für, glaube ich, ganz viele nahezu unvorstellbar sind. Ich glaube, das waren sie aber für fast jeden Veganer vorher auch und irgendwann hat man den Weg dazu gefunden. Und ich glaube dann, was natürlich für dich als Ernährungsberaterin sehr schwierig ist oder schwierig sein könnte, nicht eben durch die Welt zu laufen und jeden versuchen belehren zu müssen, ne, sondern auch, was du gerade, glaube ich, ganz richtig sagtest, mit dir selbst im Reinen sein mit dieser Art, dadurch eben auch eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Und dann werden Leute automatisch auf dich zukommen, die das eben so spannend und toll finden, dass sie einfach Interesse daran haben und dann eben gerne von dir wahrscheinlich auch ein paar Ratschläge und Hilfestellungen erfahren möchten. Und das ist wahrscheinlich genau der richtige Weg, als wenn man jetzt nur noch sein Umfeld damit belastet, du musst aber und du sollst aber und das geht aber gar nicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch kein Fan davon, Leute zu überzeugen, die eigentlich gar nicht danach gefragt haben. Also Ich glaube, das lernt man dann auch irgendwann. Klar, am Anfang will man noch, wenn man gerade frisch aus dem Studium ist, möglichst viel Wissen an die Frau, an den Mann bringen. Aber irgendwann merkt man so, es gibt Leute, die möchten das auch nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil jeder hat ja sein eigenes Leben und vielleicht sind die auch schon zufrieden. Da ist das doch vollkommen in Ordnung. Da möchte ich auch gar keinen belehren oder überzeugen. Und das mit diesem Gefühl einfach und dieser Ausstrahlung, wie du gerade schon nochmal aufgegriffen hattest, wie gesagt, da kommen wirklich die Leute zu einem, fragen nach. Und jeder, der fragt, der wird von mir auch eine Antwort bekommen. Und jeder, der da Lust hat, sich mit dem Thema zu auseinanderzusetzen, für den bin ich dann auch da. Und aber für diejenigen, die sich dafür vielleicht gar nicht interessieren, für den Weg, den ich eingeschlagen bin oder habe, das ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Also ich bin da wirklich ganz offen. Also das ist ganz entspannt mit der Zeit.
Schön, das merkt man dir tatsächlich an. Und dieser Aspekt Leben und Leben lassen, glaube ich, ist ganz wichtig dabei. Du hast vom Studium gesprochen. Wenn also es vielleicht wirklich den einen oder anderen gibt, der sagt, hey, der Weg ist spannend und den könnte ich mir auch vorstellen. Wie genau war dein Ausbildungsgang? Wie lange hat er gedauert? Und wie bist du dazu gekommen? Kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, bitte?
Ja, klar, gerne. Also ich habe duales Studium gemacht, Gesundheitsmanagement, habe das in Köln gemacht und eben parallel im Betrieb gearbeitet, also in einem kleinen Fitnessstudio, wo aber auch der Fokus Ernährungsberatung schon damals sehr groß war. Das heißt, das war für mich damals schon sehr cool eigentlich, dass ich das direkt auch praktisch mit umsetzen konnte, was ich dann in der Schule oder in der Uni gelernt habe in dem Fall. Und das war eben 3,5 Jahre lang das Studium. Duales System hat ja immer unterschiedlich, je nach Uni, Blocksysteme. Das heißt, man ist eine bestimmte Zeit in der Uni, man ist eine bestimmte Zeit im Betrieb. Bei mir war das hauptsächlich, sage ich mal, ja schon 80-20 im Betrieb. Mhm. Also ich war mehr praktisch dabei in der Ausbildung als in der Uni. Das war aber dann auch wirklich so, dass man in der Uni-Zeit sich schon vorbereitet haben musste. Das heißt, man hat einen sehr eigenständigen Teil auch zu Hause gehabt. Man hat die Studienunterlagen gehabt und konnte sich auf das Modul, was kommt, schon vorbereiten. Das fand ich eigentlich persönlich ganz cool, weil man dann einfach schon wusste, was kommt. Man hatte schon so eine bestimmte Basis an Wissen für das Modul. Und auf dieser Grundlage hat man dann eben wirklich einen Dozent aus der Praxis dabei gehabt. Das war wirklich für mich hervorragend. Also kann ich auch nach wie vor immer nur noch betonen, das war wirklich sehr toll, weil die Leute aus der Praxis nochmal Dinge ganz anders erklären, die aus der Theorie kommen. Also auch medizinische Grundlagen, den ganzen Körper kennenzulernen. Wenn das sehr theoretisch präsentiert wird, ist immer sehr schwer, wenn man da gerade neu einsteigt in die Thematik. Das fand ich bei meinem Studium sehr, sehr gut, dass das wirklich so praxisnah bezogen einfach gelehrt wurde. Ich konnte es ja dann wiederum auch in der Praxis umsetzen, im Betrieb und habe dadurch in den 3,5 Jahren wirklich sehr viel gelernt, aber nicht nur über die Inhalte, sondern auch über mich. Man musste sich schon mit Leuten auseinandersetzen, man musste offener werden, man war in einer bestimmten Rolle und konnte sich da auch dann teilweise älteren Leuten gegenüber schon mal mit denen auseinandersetzen, die kennenlernen. Und das war einfach für mich sehr erfolgreich und auch sehr erfahrungsreich in dem Bereich zu der Studienzeit. Und ja, 3,5 Jahre vergingen wie im Fluge, wie gesagt, mit sehr viel Wissen. Und seitdem habe ich mich dann aber auch immer wieder weitergebildet. Also das war jetzt nicht mein Endpunkt, sondern ich habe dann gesagt danach, ich bin auch aus dem Betrieb dann rausgegangen, einfach um nochmal was Neues zu lernen, habe mich dann nochmal mehr auf Gesundheitscoaching und Ernährungsberatung beschäftigt und habe dann auch nochmal eine Yoga-Ausbildung gemacht zur Yogalehrerin und auch in der Ernährungsberatung immer nochmal weiter Fortbildungen gemacht, weil ich immer den Anspruch an mich habe, nicht stehen zu bleiben, weil auch die Ernährungs- und die neuen Erkenntnisse und die ganzen Studien, die bleiben ja nicht stehen. Man lernt ja immer wieder was Neues. Deswegen kann man auch immer schlecht sagen, früher war es so und so und das auf heute beziehen, weil da hat sich einfach in der Zeit viel verändert. Und da muss man auch ein bisschen dann im Hier und Jetzt sein und auch gerade in der Gesundheitsbranche immer offen sein, auch neue Dinge nochmal zu lernen.
Das, glaube ich, ist tatsächlich ganz wichtig dabei, dass man nicht sagt, man hat irgendetwas absolviert und beendet und das kann man dann die nächsten Jahre, Jahrzehnte als solches anwenden. Was aber auch dafür spricht, dass du offensichtlich ein großes Interesse für diesen Bereich hast. Ne? Und wenn das natürlich auch zusammenpassend ist, dass wahrscheinlich sogar private Interesse und eben dann sogar in deine berufliche Arbeit dann mit einfließen zu lassen, das ist wahrscheinlich der Idealzustand und als solches natürlich sehr gut. Auch da wollte ich dann ganz gerne nochmal drauf eingehen, dass du einerseits sagst, das Wissen anzuwenden, sprich nicht nur Theorie, sondern sofort die Praxis, glaube ich auch, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um auch schnell, trotz jungen Jahren, sicher zu werden in dem, was man macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war jetzt vorher auch nicht schüchtern, aber klar schon zurückhaltender. Man hatte noch nicht so viel Kontakt zu fremden Menschen, weil man immer in einem schulischen System zusammen war mit Freunden. Und da kommen ja dann zum ersten Mal auch Leute dazu, die vielleicht älter sind, die vielleicht, wo man auch noch einen bestimmten Respekt vor hat. Und durch das Gelernte, das dann auch direkt in der Praxis anzuwenden, das macht, finde ich, schon sehr viel Sinn. Da wird man selber ja einfach erfahrungsreicher und auch ein bisschen selbstbewusster.
Ja, und ich glaube auch da, für manch einen mag vielleicht ein Studium etwas abschreckend sein, weil es eher den Ruf hat, sehr theoretisch geprägt zu sein. Und diese Kombination in halt dem dualen Ausbildungsweg könnte wahrscheinlich auch dafür viele sehr interessant sein. Und allgemein auch fürs Leben würde ich immer sagen, dass sich Wissen anzueignen das eine ist, aber das Wissen auch anzuwenden, das ist wahrscheinlich das, worauf es ankommt. Und das, was eben dann wirklich das Geschenk dahinter ist eigentlich, ne, hinter dem ganzen Wissen.
Auf jeden Fall. Und man ist ja auch man selber. Und jeder vermittelt ja Dinge auch anders. Das heißt, das gelernte Wissen vermittelt ja der Dozent ganz anders, als man es selber vielleicht dann irgendwann vermitteln wird. Und das ist ganz wichtig, sich da auch selber wieder zu finden und auch seine eigene Art zu entwickeln und nicht die des Dozenten dann in dem Fall einfach zu kopieren. Klar, am Anfang macht man das vielleicht aus Sicherheit, wenn man denkt, okay, da weiß man, das ist richtig. Aber darüber hinaus, über diese Praxiserfahrung, kommt man ja dann auch zu dem Punkt, ah, vielleicht mache ich das doch lieber so, weil eigentlich bin ich gar nicht so. Und dann hat man irgendwann eine eigene Art und Weise, wie man das Wissen dann auch weitergeben kann.
Ja, seinen Weg auch da zu finden, denke ich.
Genau.
Auch das ein sehr, sehr guter Ratgeber. Du hast eben auch davon gesprochen, dass du eine Yoga-Ausbildung zusätzlich auch noch in Angriff genommen hast und auch absolviert hast mittlerweile. Auch bei uns leitest du ja Yoga-Kurse mit an. Und wir haben ja auch jetzt ab dem 8. November eine Harmonie-Challenge, die wir bei Formquelle anbieten. Und dort wird Yoga auch ein ganz großes und bedeutsames Element sein. Gerade in Bezug und im Hinblick auf Harmonie, wie würdest du da Yoga einschätzen, wo es vielleicht auch diesen Brückenschlag zwischen körperlicher und psychisch-seeliger Komponente eben darstellt? Wie würdest du da Yoga als eine Möglichkeit auch für viele andere beschreiben?
Also Yoga, wie gesagt, die Ausbildung habe ich aus auch eigener Überzeugung wieder rausgemacht. Ich habe Yoga für mich kennengelernt als Form von Entspannung und auch wirklich mal zur Ruhe kommen. Weil ich hatte ja eben schon gesagt, Laufen bringt mich auch irgendwo zur Entspannung, aber das ist eine andere Art von Entspannung. Da ist der Körper ja trotzdem auf Hochleistung oder auf Touren auf jeden Fall. Und im Yoga ist es halt anders. Im Yoga findet man nochmal zu einer ganz anderen Ruhe in sich selber und wirklich in sich selber. Also man ist nicht nur an einem ruhigen Ort wie im Wald jetzt beim Laufen, sondern man ist bei sich. Und das, finde ich, gibt Yoga als Möglichkeit, dass man wirklich sagen kann, mit Taktiken, mit Techniken im Yoga kommt man wirklich körperlich und seelisch zur Ruhe und muss nicht auf im Wald noch laufen gehen. Also das ist nochmal eine andere Art, wirklich innerlich zu ruhen und auch den Körper auszuruhen. Und diese Kombination, denke ich, bringt da nochmal eine ganz andere Art von Ruhe, aber auch von Zufriedenheit in sich und eben diese Art von Entspannung, die man, finde ich, durchs Yoga einfach wunderbar erreichen kann. Gerade auch wieder im Ausgleich zu vielleicht dem Beruf, zu vielleicht dem Alltag. Einfach mal zu entfliehen und in seinem eigenen Bereich zu sein und dem Körper gleichzeitig noch was Gutes zu tun, aber eben in dieser Entspannung auch wirklich den Körper auch mal wahrzunehmen und von innen heraus auch. Und ich glaube, oft tut man das von außen heraus. Man guckt sich im Spiegel an und man sieht sich. Aber beim Yoga hat man sich wirklich mal von innen ganz klar. Und das finde ich sehr bedeutsam beim Yoga.
Tatsächlich auch meine Erfahrung damit, die erst in den letzten Jahren dann auch angefangen haben in diesem Bereich, dass es eben wirklich auf diese Wahrnehmung der Prozesse im Körper einfach ein großes Hilfsmittel eben sein kann. Und dort einfach auch zu spüren, wo liegen vielleicht Blockaden, ne? Wo kann ich auch ansetzen, wo könnten die Ursachen dafür sein und wie kann ich diese Blockaden dann auch lösen. Und ich glaube, da ist Yoga wahrscheinlich echt ein fantastisches Hilfsmittel für. Aber die Harmonie-Challenge schon angesprochen. Was bedeutet für dich eigentlich, in Harmonie zu sein? Oder wie würdest du den Harmoniebegriff für dich definieren und beschreiben?
Ja, Harmonie finde ich generell ein sehr unterrepräsentiertes Thema. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und für mich bedeutet Harmonie eigentlich so eine innere Balance zwischen ja, einerseits dem normalen Leben, dem Alltag, aber auch, dass man Zeit für sich hat und dass man sich auf sich besinnt, dass man Sport macht. Also diese ganzen Komponenten im Leben, dass man die in so eine Balance bringt, die aber auch immer sich bewegt. Also die bleibt nicht stehen. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie eine Waage, die auf beiden Seiten gleich ist, sondern eher wie so ein Pendel, was in einem bestimmten Rhythmus im Einklang schwingt, wenn man es jetzt mal so bildlich beschreiben müsste. Und was ja einfach aber in einem Einklang schwingt, also nicht irgendwie ausschlägt, sondern was wirklich harmonisch, da würde ich es jetzt schon mit reinbringen, halt einfach sich bewegt und so auch eben im Leben dann, das jetzt als, wie gesagt, als Beispiel mal bildlich darzustellen. Und das ist für mich Harmonie, also dass man aus allem irgendwo ja eine Balance herstellt, die einem selber auch eine gewisse Art von Harmonie innerlich, aber auch äußerlich wieder in der Ausstrahlung mit sich bringt.
Ja, total interessant, denn ich glaube, dass dieser Begriff der Dynamik und der Bewegung, die im Leben einfach generell drinsteckt und auch eben in diesem Prozess immer wieder zu erkennen ist, dass es einfach dazugehört, ne? Ausschläge in alle Richtungen, wie es beim Pendel dann auch der Fall ist, aber auch immer wieder in die Mitte zurückzukehren, ne? Dass das wahrscheinlich Merkmal von Harmonie ist und dass ja, man dann eben schaut, was hilft mir dabei, immer wieder dann auch in die Mitte zu kommen, für mich in Harmonie zu sein und ja, dort letztlich dann auch zu gucken, was brauche ich dafür. Und das wollen wir tatsächlich mit der Challenge auch hinbekommen. Haben dann ja auch 6 Schwerpunkte in den 6 Wochen, die wir dabei versuchen zu behandeln und Anreize zu geben. Vielleicht können wir auch da kurz drauf eingehen, was für dich unter diesen Begriffen zu verstehen ist und was du vielleicht selber auch davon schon eventuell anwendest. So wird ja Thema der ersten Woche die Achtsamkeit sein. Was bedeutet dieser Begriff für dich und inwiefern kannst du auch gerade das vielleicht nicht nur, was ich zuletzt auch festgestellt habe, immer mal nur 1 oder 2 Stunden pro Woche das Ganze zu leben, sondern wie kann man das in den Alltag, in sein Leben wirklich integrieren, dass man diesen Aspekt der Achtsamkeit tatsächlich auch dauerhaft schafft wahrzunehmen.
Ja, sehr gern. Also Achtsamkeit, erstmal für mich ist wirklich ein Bewusstsein für sich selber zu schaffen, ehrlich mit sich selber zu sein und sich auch Zeit für sich zu nehmen, einfach achtsam mit dem Körper und dem Geist umzugehen. Und dabei ist auch ganz wichtig, dass man das wirklich ja ins Leben integriert und auch täglich ja, mitfließen lässt, weil, wie du gerade schon sagtest, das so ein, zwei Mal zu machen, ist immer gut, aber letztendlich ist es wirklich, glaube ich, anstrebbar, das wirklich täglich mit zu praktizieren und achtsam mit sich selber zu sein, ehrlich zu sich selber zu sein. Ich finde, das gehört immer ein Stück weit zusammen, das auch zu erkennen, was fehlt einem vielleicht und da vielleicht auch wirklich immer so einen kleinen Space am Tag zu lassen, wo man wirklich mal mit sich ist, ohne Einflüsse und von außen, sondern wirklich ganz bei sich ist und da auch wirklich die Erkenntnis dann immer wieder hat, was fehlt einem vielleicht, was für was ist man vielleicht auch dankbar und diese Achtsamkeit dann auch wirklich irgendwo in den Alltag mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist am Anfang eine Herausforderung, aber letztendlich als Ziel an, wie gesagt, anzuvisieren, denn es bringt einem wirklich einen ganz klaren Blick auf sich selber. Und wie gesagt, eine bestimmte Art der Achtsamkeit im Leben. Und ich denke, das ist für die Gesundheit mental, gerade mental, sehr wichtig. Körperlich kommt da natürlich mit einher, es gehört immer zusammen.
Ja, so nehme ich das tatsächlich auch wahr. Wenn du sagst, aber auch ehrlich zu sich selber zu sein, Ehrlichkeit beinhaltet dann aber wahrscheinlich ja auch Feststellungen, dass man gewisse Dinge im Leben einfach hat, die jetzt vielleicht nicht 100% zur Zufriedenheit führen. Dann sind wir nämlich beim Thema auch der zweiten Woche der Akzeptanz. Wie würdest du das sagen? Was ist der Schlüssel vielleicht dazu zur Akzeptanz und was kann man sich darunter am allerbesten vorstellen?
Also Akzeptanz gehört, wie du gerade schon gesagt hast, definitiv dazu. Ich glaube, Akzeptanz kann letztendlich ja wie so ein Trampolin sein für den nächsten Weg, also wie so ein Push nochmal, dass wenn man einmal an dem Punkt angelangt ist, dass man durch die Achtsamkeit gemerkt hat, wie du gerade schon sagtest, was fehlt einem vielleicht, was muss man vielleicht auch abschließen, dass man diesen Punkt der Akzeptanz dann anerkennt und durch die Akzeptanz, die vielleicht schwer sein mag, aber wieder andere Türen öffnet. Und ich glaube, da ist man wie in so einem Zwischenraum. Und wenn man den quasi annimmt, diese Akzeptanz, und weitergeht, ich glaube, dann fällt das alles viel leichter. Also dann hat man die Möglichkeit, dann stehen einem alle Türen offen und diese Akzeptanz ist für mich so der erste Impuls in Richtung Zufriedenheit auch.
Ja, um aus diesen Widerständen und aus dem Kampf wahrscheinlich rauszukommen. Ne?
Ja.
Um, wie du sagst, zu erkennen, wenn es Dinge gibt, die ich nicht verändern kann, dann gilt es, diese abzuschließen in Form, dass ich sie akzeptiere, so sind, dass sie so sind, wie sie sind. Und damit eben tatsächlich den Blick nach vorne auch richten kann. Ne? Und
dann ja,
die von dir benannten offenen Türen erkennen kann und vielleicht auch durchgehen kann.
Definitiv. Ich glaube, vor der Akzeptanz würde man die Türen auch nicht sehen.
Also
ne, das ist so dieser Schritt, der nochmal dann den nächsten Impuls gibt.
Ja, auch das hast du dann schon gesagt mit dem weiteren Begriff der Dankbarkeit. Glaube ich, gehört auch dazu. Nämlich nicht nur den Fokus auf Dinge zu richten, die nicht ideal sind, sondern eben auch auf die oder diese Dinge wahrzunehmen, für die man dankbar sein kann. Ich glaube, das täte vielen ganz gut und man selber ertappt sich auch dabei, dass man sich eher über die ganzen Kleinigkeiten am Tag, die einen auf 180 bringen, dann eher schaut, als auf die Dinge, für die man am Ende des Tages und am Ende eines Zeitraums auch immer dankbar sein kann. Und ich glaube, dieses erfährt zum Glück auch jeder in seinem Leben, auch egal wie schlecht jede Phase auch sein mag. Wie gehst du mit dem Thema Dankbarkeit um?
Also Dankbarkeit spielt tatsächlich auch noch gar nicht allzu lange so in der Praxis, wirklich im Alltag bei mir eine Rolle, aber immer schon so im Kopf. Und ich finde aber, wenn man im Kopf immer dabei ist, schon dankbar zu sein, das ist schon der erste Schritt. Aber das ist dann immer auch wieder zu selten eigentlich. Ne? Wie du gerade schon sagtest, man beschäftigt sich oft mit den negativen Dingen und klar, da kommt man wahrscheinlich auch immer mal wieder rein. Das ist vielleicht wieder dieses Pendel. Aber wichtig ist es, das auch zu visualisieren, finde ich. So habe ich jetzt angefangen, auch immer morgens, man kann das auch abends machen, das ist so ein bisschen Typsache, immer 5 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin.
Schön.
Das gibt mir am Morgen schon wirklich einen super Start. Ich habe den Fokus direkt auf gute Dinge. Und klar, es kann dann immer mal was passieren, aber man hat schon mal den Tag wirklich mit was Positivem und was Schönem angefangen. Und dann finde ich, sind das auch teilweise wirklich Dinge, wo man dann auch selber mal erkennt, wenn man das aufschreibt, stimmt. Das ist eigentlich schon dankbar, dafür bin ich eigentlich schon dankbar. Das sind Kleinigkeiten, die aber doch so grundlegend sind und die man vielleicht oft auch sonst vergessen würde und erstmal suchen würde, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Und wenn man das aber in so eine Routine mit einbaut, dann fallen einem dann doch mal mehr Dinge ein, die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, das ist, wie du auch schon sagtest, für viele eigentlich sehr, sehr wichtig, weil da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel, was man sehr oft im Alltag dann ausblenden würde.
Ja, ich glaube auch, da steckt drin die Wertschätzung der kleinen Momente, ne? Dass man vermutlich mit Dankbarkeit immer gleichsetzt, dass man wahrscheinlich einen großen Gefallen getan bekommen muss, ein großes Geschenk erhalten muss. Aber es sind oftmals auch die Kleinigkeiten, die vor allem vermutlich im Zwischenmenschlichen auch stattfinden. Ne? Zum Partner, zur Familie, zum Kollegen, dass man dort einfach auch kleine Aufmerksamkeiten, die einem widerfahren und die man geschenkt bekommt, dann einfach auch wahrnimmt und diese auch wertschätzt. Ne? Und ich glaube auch, dass das zur Zufriedenheit und dann wiederum Gesetz der Anziehung auch für noch mehr Momente, für die man Dankbarkeit empfinden kann, glaube ich, einen ganz wichtigen Prozess in Gang setzt.
Ja, auf jeden Fall. Also man wird aufnahmefähiger, genau, Gesetz der Anziehung, man wird auch offener und man wird auch klarer. Man erkennt es schneller, sage ich mal, wenn man für Dinge auch dankbar sein kann, darf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das macht einen auch selber dann wiederum glücklicher. Also es ist wieder so diese Wechselwirkung, man ist dankbar für Dinge, für zum Beispiel Familie, Gesundheit etc. Aber man ist dann auch irgendwo wieder dankbar und glücklicher in sich selber. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wertvoll.
Schön. Ja, das glaube ich auch. Und aus diesem Gefühl heraus kommen wir vielleicht auch dem nächsten Themenbereich näher, nämlich Mut, vielleicht auch gepaart mit Willensstärke und Tatkraft, dass man aus diesem auch durchaus stärkenden Gefühl der Dankbarkeit heraus auch noch neue Sachen in Angriff nimmt und sagt, okay, das würde ich jetzt vielleicht oder habe ich mich früher nicht getraut, aber jetzt mache ich das einfach, um einfach zu sehen, da kann auch wiederum ein großes Geschenk dahinter stehen und eben etwas, wieder ein Erlebnis auch auf einen warten, für das man wiederum dankbar sein kann. Oder was verstehst du unter Mut?
Auf jeden Fall. Also eigentlich ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Ich finde, Mut ist auch dann wieder so ein Impuls, ein weiterer Impuls, der es baut ja irgendwo aufeinander auf und das funktioniert ja auch wieder, wie ich finde, so zusammen in so einer Symbiose. Und Mut und Tatenkraft ist dann letztendlich dann auch wieder der aktive Teil.
Ja.
Das heißt, dass man dann wirklich auch ins, ja, in die Aktivität kommt, in die Tat kommt, Dinge umsetzt, um mit dem Wissen, das, was dahinter sein könnte, was sich lohnt, dann auch wirklich da anzukommen. Und Mut ist, denke ich, was ganz Wertvolles und was sehr Antreibendes, was dann letztendlich auch zu, ja, zu super tollen und schönen Dingen im Leben führen kann. Mhm. Und auch wieder dieser Antrieb. Also dieser Antrieb daraus, aus der Mut heraus, wirklich in die Taten zu gehen und da dann auch weiterzukommen und letztendlich auch, ja, sein Glück letztendlich dann auch selber was beizusteuern. Ne?
Ja.
Weil wenn man den Mut und die Tat nicht umsetzt und immer im Kopf bleibt, dann kommt man an einem bestimmten Punkt wahrscheinlich einfach nicht weiter. Und diesen Mut einmal aufzubringen, kommt ja dann auch mit der Erfahrung und wird auch leichter. Also am Anfang mag das vielleicht, je nachdem, welche Herausforderung man sich widmet, schwer sein.
Mhm.
Aber wenn man diesen Mut aus Erfahrung öfters die Chance gegeben hat, da zu sein und dann auch zur Tat zu führen, ich glaube, dann ja kommt man da einfach auch in die Erfahrung und weiß beim nächsten Mal, es lohnt sich.
Und ja.
Das kann sehr wertvoll sein auch wiederum.
Das sehe ich tatsächlich auch so, dass man da einfach auch aus diesem Gefühl der Passivität in die Aktivität kommen kann. Ne? Nach dem Aspekt Mut führt dazu, dass ich eben tätig werden kann und damit kann ich auch in meinem Leben was positiv beeinflussen und verändern. Und zumindest auch aus dem Sport, Wettkampf und Leistungssport, habe ich bisher immer eigentlich mitgenommen, dass Mut eigentlich jedes Mal belohnt wird. Ja, dass wenn man sagt, auch beispielsweise im Fußball, dass die mutige Mannschaft in der Regel dann eben auch dadurch belohnt wird, dass sie vielleicht den Siegtreffer noch macht und sich nicht eben passiv hinten reinstellt und eigentlich nur noch wartet, was passiert. Und ich glaube, auch das mag dann vielleicht wieder eine Transfermöglichkeit für das Leben sein, dass man sagt, als Aussage, Mut wird belohnt, oder?
Ja, definitiv. Kann man wieder auf den Sport übertragen, wie du sagtest. Und Mut wird meiner Meinung nach auch immer belohnt. Ja. Und selbst wenn man mal vielleicht merkt, dass es dann vielleicht in eine andere Richtung geht, dann hat man das aber ja auch wieder gelernt. Dann hat man das gemacht und weiß es. Dann hat man nicht jahrelang gewartet, um dann zu erfahren, das passt nicht. Dann kann man wieder was ändern. Dann kann man wieder eine andere Stellschraube drehen. Also selbst wenn es mal nicht die positive Erfahrung ist, die man sich im Vorhinein irgendwie vorgestellt hat, selbst das bringt einen ja wiederum weiter. Und deswegen ist das, denke ich, wie gesagt, ein ganz wichtiger Motor, ein ganz wichtiger Impuls, um auch letztendlich wieder weiterzukommen.
Sehr schön, dass einfach da auch Erfahrung tatsächlich das sein kann, was man ins Leben mitnimmt und nicht immer nur der kurzfristige Erfolg, ne, sondern ob gut, ob schlecht. Oft weiß man es anfangs nicht und kann das tatsächlich erst rückblickend richtig einschätzen. Gut, kommen wir zur vermeintlichen Königsdisziplin in diesem Bereich, nämlich dem Loslassen. Wie stehst du dazu? Kannst du gut loslassen? Was sind deine Erfahrungen damit?
Ja, also ich finde, Loslassen ist wirklich die Königsdisziplin, ganz gut gesagt. Ist ein sehr, sehr schwieriger Lernprozess, den man gehen muss, um dahin zu kommen, dass man wirklich sagt, man kann etwas einfach loslassen. Ich glaube, vielleicht muss Loslassen auch nicht immer einfach sein, aber ja, ich glaube, das muss man auch wiederum lernen, auch wieder mit Erfahrungen, in dem Hinblick darauf, dass wenn man mal wirklich gesagt hat, man lässt etwas gehen und öffnet sich dafür wieder neue Türen oder geht dafür seinen Weg, steht für sich ein. Ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man wieder, okay, das Loslassen befreit unglaublich. Also was ich so mit Loslassen verbinde, ist wirklich so Ballast, der weggeht. Man wird ganz leicht, man wird leichter, man steht für sich ein. Und ich glaube, dieses Einstehen für sich selber ist ganz wichtig und gibt dann auch diesem Loslassen, was ja vielleicht von vornherein erstmal ein bisschen negativ für einen selber sein kann oder herausfordernd.
Ja, beinhaltet Verlust irgendwo.
Genau, dabei, ne? Genau, definitiv. Mhm. Aber diese Chance daraus in Loslassen zu sehen, ich glaube, wenn man das erkannt hat, dann wird auch Loslassen irgendwo einfacher oder lohnenswerter, vielleicht nicht einfacher, weil es wird immer schwer sein, vielleicht etwas loszulassen. Aber man weiß, man lässt eine Sache gehen und steht für sich ein und öffnet eine neue Tür.
Mhm.
Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, wenn man das einmal erkannt hat und auch gefühlt hat, ich glaube, da hat auch viel mit Gefühl wiederum zu tun, dann ja, kann Loslassen etwas sehr, sehr Wertvolles, aber auch sehr ja, Wichtiges sein, um auch wieder voranzukommen.
Hm. Genau. Ja, schön. Und du hast auch oft schon mit Bildern während dieses Podcasts gearbeitet und da ist für mich tatsächlich auch immer die wirkliche Hand, die krampfhaft irgendwas festhält, als Bild sehr hilfreich, sobald diese sich öffnet, ne, das, was sie vorher festgehalten hat, eben loslässt, erst dann kann sie tatsächlich auch etwas Neues greifen. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz schön, der Gedanke auch mit dabei. Und du hast auch das Wort befreiend verwendet. Und dann sind wir eigentlich schon beim letzten Aspekt, nämlich der Freiheit, dass wahrscheinlich das Loslassen als Schritt zur Freiheit hingesehen werden kann. Oder wie schätzt du das ein?
Genau. Also ich finde, Loslassen ist wie eine Brücke letztendlich zur Freiheit. So kann man sich das vorstellen. Über das Loslassen gelangt man quasi ins Tal, sag ich jetzt mal, der Freiheit, wenn man sich das jetzt mit der Brücke weiterbildet. Mhm. Aber Freiheit ist letztendlich, finde ich, so ein bisschen das, was man bekommt, wenn man all das, worüber wir gerade gesprochen haben, letztendlich praktiziert und auch wirklich verinnerlicht. Dann ist man innerlich, aber auch in seinem Leben einfach frei. Man hat alle Möglichkeiten. Und wenn man das alles mal verinnerlicht hat, Loslassen, Akzeptanz etc., dann kommt man ja auch dahin. Eigentlich hat man die Möglichkeiten. Man steht sich oft selber im Wege. Und warum nicht frei machen, die Freiheit quasi annehmen oder auch als Möglichkeit sehen, einfach im Leben ganz anders sich auszurichten, ganz andere Dinge zu schaffen, um sich da nicht zu limitieren und sich nicht runterzubremsen. Weil eigentlich ist man selber, wenn man sich dann so bewusst wahrnimmt, ja, einfach was ganz Besonderes. Jeder auf seine Art. Und das kommt letztendlich aber erst dann raus, wenn man sich wirklich frei, die Freiheit auch nimmt und der Freiheit auch hinwidmet.
Ja, tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, wo wir gerade die Themen auch unserer Harmonie-Challenge finde ich ganz schön besprochen haben. Deswegen auch da vielen, vielen Dank für deine Sichtweisen zu diesen Begrifflichkeiten. Nochmal jetzt auch zu dir kommen, wenn man jetzt von Dingen, denen du erzählt hast, und ich glaube tatsächlich, man hat gemerkt, es gab so viele Aspekte, wo wir bestimmt auch nochmal zukünftig über weitere Sachen im Detail sprechen werden. Wo findet man aber dich und deine Projekte und wie kann man mit dir, wenn man das möchte, in Kontakt treten, sei es auch zum Thema der Ernährungsberatung, des Coachings oder ähnliches? Was könntest du da sagen?
Also erstmal danke dir auch für die Möglichkeit oder euch. Ich fand es auch total interessant und ich liebe es wirklich, sich mit Menschen auch auszutauschen. Und ich denke, es war, wie gesagt, auch ganz wichtig, mal auf die bestimmten Aspekte einzugehen und auch mal so eine Challenge ins Leben zu rufen. Weil wie gesagt, Harmonie ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich denke, da ist diese Challenge einfach für viele auch eine wirklich richtig, richtig gute Chance, einfach sich damit mal zu beschäftigen. Zum Thema, wie kann man mich erreichen? Also ich bin auf den sozialen Medien vertreten, bei Instagram unter InkenItz, also Inken, mein Name und dann ITZ hinten dran. Und da könnt ihr mich gerne auch per Direct Message kontaktieren. Ihr könnt gerne bei meinem Content mal vorbeischauen. Ich poste auch immer ganz viele Rezepte, Infos zum Thema Sport, Ernährung, gebe ganz viele Impulse auch wiederum. Auch Yoga hat wieder einen Platz gefunden, war mal ein bisschen weniger, aber kommt jetzt auch wieder mehr. Einfach, weil ich finde, dass das, wie gesagt, auch ganz wichtig sein kann für viele in diesem Einklang. Aber auch bei LinkedIn bin ich vertreten, dann einfach ganz normal Inken Schmitz, also mein Name. Wer da vielleicht eher vertreten ist oder sich da wohler fühlt als bei Instagram, der kann mich auch bei LinkedIn finden. Und ansonsten, wie gesagt, einfach anschreiben. Und da bin ich, wie gesagt, immer sehr gerne zu einem Gespräch und zur Hilfe bereit. Also
prima. Also auch deine Kontaktmöglichkeiten haben wir auch in unser Profil bei uns bei Formquelle auf die Seite gestellt. Das werden wir natürlich auch immer aktuell halten. Aber auch in der Beschreibung dieses Podcasts werden wir das Ganze nochmal aufführen, sodass wir auch jedem, der da Interesse hat, das möglichst leicht machen, mit dir in Kontakt zu treten. Und dein Instagram-Profil kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Es ist ganz viel an abwechslungsreichen Inhalten dort geboten und es macht wirklich Spaß, da immer reinzuschauen, sowohl die Ernährungsanregungen sich mitzunehmen, wie aber auch die Bilder aus dem Bergischen Land, wenn du unterwegs bist. Das ist immer sehr schön, was du an Stimmung da erzeugst. Also das wirklich allen zu empfehlen. Ganz herzlichen Dank, Inken, für das wunderbare Gespräch. Ja, ich freue mich auch und wir alle von Formquelle auf die weitere Zusammenarbeit. Und auch euch Zuhörern vielen, vielen Dank. Und wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
Ich schließe mich dem an und sage Dankeschön. Bis dahin.